Herzlich willkommen zu Frau verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute mit einer Folge, die sich mit den Fragen beschäftigt, wie sichtbar müssen wir eigentlich sein als queere Menschen? Und wie viel Sichtbarkeit sind wir einander schuldig? In dieser Folge spreche ich mit meiner guten Freundin Tanja, ihr kennt sie schon aus anderen Folgen, genau über diese Fragen, angestoßen durch meine Eindrücke von einer queeren Themenkreuzfahrt, von der ich gerade komme. Da war ich Teil des Programms und bin da mit meinen lesbischen Büchern hin, um dem queeren Publikum ein bisschen daraus vorzulesen. Und es ging viel um Sichtbarkeit auf dieser Fahrt und ich habe mir durchaus auch ein paar Fragen dazu gestellt. Und jetzt sprechen wir hier in dieser Folge eben, ja, über unsere Erfahrung damit, auch von Momenten, in denen wir zum Beispiel geschwiegen haben, statt uns offen irgendwie zu Queerness zu positionieren oder auch über den Wunsch oder einfach das Gefühl, dass es auch mal angenehm sein kann, einfach in der Masse unterzugehen und nicht sichtbar zu werden. Gleichzeitig aber auch von der Sehnsucht nach eben klarer Sichtbarkeit und echten Safe Spaces. Also es geht um Mut, aber auch ein bisschen um Scham, um Verantwortung und um all diese Grauzonen dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen im Frau verliebt Podcast, liebe Tanja. Welcome back.
Ja, hi.
Ja, eventuell musst du ein bisschen näher ans Mikrofon rücken.
Ich muss näher ans Mikro ran.
Genau, weil wir sprechen hier in ein und dasselbe Mikro und nicht, dass man dich nicht hört. Ne? Das wäre
wär traurig.
Absolut. Ja, wir sind hier heute zusammengekommen, weil ich mit dir sprechen wollte. Mhm. Und zwar habe ich ja jetzt gerade eine queere Themenkreuzfahrt hinter mir, wie du bestimmt mitbekommen hast.
Ja, ich glaube, wir haben sogar mal darüber gesprochen.
Ja. Und das war eine super interessante Fahrt, super tolle Erfahrung. Ich durfte da aus meinen Büchern lesen und da war nicht nur ich, da waren auch noch andere queere Gastkünstler, die jeweils ein Programm dabei hatten. Wir hatten einen Sänger und noch jemanden, der eine Lesung gemacht hat und einen Live-Podcast und wir hatten Comedy und eine Drag Queen und also ganz buntes, schönes, queeres Programm. Und die Fahrt war auch durchaus an queere Menschen halt beworben. Hieß Bunte Horizonte auf mein Schiff, das von TUI Cruises betrieben wird. Und die wollten halt der queeren Community so eine Kreuzfahrt, so ein Safe Space auch irgendwie anbieten, ne, und sie repräsentieren. Super geil, finde ich mega und war auch eine Ehre, dass ich dabei sein durfte. Jetzt habe ich aber trotzdem so ein paar Gedanken während dieser Fahrt gehabt, über die ich dann jetzt halt so im Nachhinein mal ein bisschen reflektieren und sprechen wollte. Weil was eine interessante Feststellung war, meine Freundin und ich, wir haben schon am Flughafen bei den Gästen, die am Flieger gewartet haben, wir sind da alle mit TUI Fly hin, also der ganze Flieger bestand eigentlich schon nur aus Gästen, die dann auf die mein Schiff weiterverfrachtet wurden. Und wir haben schon da im Wartebereich ausgemacht, wo andere queere Pärchen sind, also gerade die Frauenpaare. Konntest du teilweise sehr gut erkennen, wenn die dann da zu zweit waren und je nachdem auch so ein bisschen, wie sie aussahen, konnte man sich schon ziemlich sicher sein. Mhm. Und für mich war das natürlich auch alles so potenzielle Zielgruppe für meine Lesung. Weil ich habe mir von Anfang an auch Sorgen gemacht, ob da genug Leute kommen, ob das überhaupt bei einer Kreuzfahrt Leute interessiert, wenn jemand liest, weil so aus meinen eigenen privaten Kreuzfahrterfahrungen waren Lesungen jetzt gar nicht dabei bisher. Ne? Man erwartet irgendwie an Deck sitzen und ein Aperölchen schlürfen und vielleicht Gesang, so eine Show, irgendwie so leichtes Entertainment. Aber so eine Lesung, weiß ich nicht. War ich sehr gespannt und habe echt viel darauf gesetzt, dass diese lesbischen Pärchen dann zu meinen Lesungen kommen. Zumal ich auch die einzige Frau in dem queeren Programm war. Die einzige Lesbe. So zwischen, ich weiß nicht genau, aber wahrscheinlich so 10 schwulen Männern. So. Ja. Und deswegen, ja, war das halt natürlich für mich so, die Leute, auf die ich gesetzt habe. Und dann kam es zu meinen Lesungen. Und von denen, glaube ich, habe ich nicht eine gesehen. Von diesen lesbischen Paaren. Die waren alle nicht bei meinen Lesungen. Und das fand ich dann doch so ein bisschen schade auf jeden Fall, weil ich meine, irgendwie war ich ja auch für die da. Ne? Mhm. Also ich war ja so ein Programmpunkt für die Lesben. Und wenn die dann nicht kommen, dann ist das so ein bisschen kamen andere Leute immer hin, ne? Kamen so welche von dem normalen Kreuzfahrtpublikum, die saßen dann da und die waren auch alle lieb. Die haben zugehört und die haben gesagt, auch schön, war interessant. Aber es hat so ein bisschen, finde ich, dann schon verfehlt, wen es eigentlich erreichen sollte. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, wenn jetzt da halt Lesben an Bord waren, die einfach keinen Bock auf Lesungen haben, dann war ich halt auch nicht das richtige Angebot für die, ne? Ja, aber stellt sich halt die Frage.
Also ich glaube, du hättest dein DJ-Pult mitnehmen sollen.
Ja, meinst du? Ja, es kann natürlich auch sein, dass denen gar nicht klar war, dass ich Programm für die war, dass ich lesbische Love Stories dabei hatte. Das kann natürlich sein, dass denen das gar nicht bewusst war.
Aber also ich war noch nie in meinem Leben auf einer Kreuzfahrt. Wenn da so ein Programm ist, kriegst du kein Programmheft oder so?
Also doch. Okay. Du kriegst jeden Tag ein aktualisiertes Tagesprogramm auf dein Zimmer.
Ja, dann gehe ich stark davon aus, dass das schon eine bewusste Entscheidung war.
Nicht zu kommen.
Nicht zu kommen.
Oh Gott.
So, ohne dir dazu nachtreten zu wollen.
Ich meine, ich will jetzt ja, also ich kann natürlich jetzt auch nicht jedem Menschen, den ich vom Kopf gucke, ansehen, derjenige ist jetzt queer oder nicht. Ne? Mhm. Aber so von meiner Erinnerung, wen ich wahrgenommen habe im Publikum, das waren auf jeden Fall halt nicht die lesbischen Paare, die ich vorher mir ausgeguckt hatte. So.
Aber nochmal für mich als absoluten, ich habe sehr wenig Urlaub in meinem Leben gemacht, Newbie. Also man fliegt mit dem Flieger dahin. Wie viele Leute passen in so einen Flieger und wie viele davon sind dann auf dem Schiff?
Ja, weiß ich nicht. Wir waren jetzt vielleicht 180 Leute in so einem Flugzeug.
Mhm.
Aus Düsseldorf jetzt, aber in den anderen Städten fliegen dann auch nochmal solche Dinger los. Ne? Und ja, am Ende bis zu 2500 Leute auf der Main Schiff 4. So.
Okay, und aber das, was diese nicht zu meinen Lesungen gekommen, ist aber bezogen auf die Leute, die im Flugzeug waren, oder?
Die habe ich aber auch auf dem Schiff wieder gesehen.
Ah, okay.
Ne? Also nicht alle, manchmal siehst du auch Leute,
ja, gut,
nie wieder.
Worauf ich hinaus will, aber es ist ja auch nur ein kleines Sample, was du hast. Von allen Leuten, die jetzt auf dem Schiff waren.
Ja, klar. Und wie gesagt, es kann ja auch sein, dass da welche dann saßen, denen ich einfach gar nicht zugeordnet hatte. Oh, das ist jetzt hier jemand für eine lesbische Lesung.
Das stimmt.
Ne? Aber trotzdem, so ein bisschen war halt mein Eindruck, dass die Queers, die an Bord waren, die queeren Programmpunkte, und jetzt meine ich nochmal nicht mal nur meinen, jetzt nicht unbedingt die Bude eingerannt haben. So. Und das hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht, woran das liegt. Also wenn man jemand ist, der eine queere Themenkreuzfahrt bucht, wo explizit Programmpunkte gestaltet werden für queeres Publikum, warum nimmt man die nicht wahr? So, weil man hat ja schon bewusst die Entscheidung getroffen, auf diese Fahrt mitzukommen, würde ich denken.
Ich glaube, eine Sache, die da vielleicht auch noch mit reinspielt, ist, dass diese Menschen halt grundsätzlich keine Programmpunkte halt zum Beispiel wahrnehmen würden, auch wenn sie auf einer normalen Themenkreuzfahrt wären, sondern einfach sagen, okay, ich bin hier auf einer queeren Kreuzfahrt, ich bin halt irgendwie in einem Safe Space, ich weiß, da, wo wir anlegen, diese Städte sind halt auch Städte, wo ich mir keine Sorgen machen muss, wenn wir Händchen halten oder so. Ich weiß nicht, ob es so war, aber das ist...
Ja,
so.
Doch, das stimmt schon. Wir sind hauptsächlich durch in spanischen Orten gewesen. Spanien ist ja eher sehr queer-freundlich. Und ein Stopp war Lissabon, wo auch gerade Europride war.
Ja, und Portugal ist auch sehr queer-freundlich, ne? Und ich glaube, dass sowas zum Beispiel auch da sehr stark mit reinspielt. Dass du vielleicht gar nicht unbedingt in dem Programm da bist, sondern deswegen, weil du weißt, du bist sicher an diesem Ort.
Das finde ich, ist ein sehr guter Punkt und das kann ich mir auch irgendwie vorstellen, dass es vielleicht tatsächlich mehr darum ging, irgendwie den Safe Space wahrzunehmen und zu denken, Mensch, schön, hier dann unter Gleichgesinnten irgendwie fühle ich mich sicherer, fühle ich mich irgendwie freier. Und trotzdem schade für mich. ja, und mir hat sich halt echt so ein bisschen die Frage gestellt nach Sichtbarkeit und inwiefern müssen wir sichtbar sein und müssen wir Sichtbarkeit auch supporten? So, wenn andere das anbieten. Ne? Mhm. Ja, und da wollte ich jetzt so ein bisschen mit dir drüber reden. Was halten wir von Safe Spaces? Queeren Programmen zum Beispiel, eigenen Angeboten? Ich weiß nicht, ob du noch keine Kreuzfahrt wahrgenommen hast, aber vielleicht andere Angebote, die sich speziell an queere Menschen richten. Nimmst du sowas wahr?
Ich nehme eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nur diese Angebote wahr in einem Dating-Kontext.
Mhm.
Oder in einem Party-Dating-Kontext.
Ja. Kann ich total nachvollziehen. Also du meinst jetzt queere oder lesbische Partys zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel.
Oder würdest du auch nur hingehen, wenn du gerade Single bist?
Nein. Ich würde das auch wahrnehmen, wenn ich nicht Single wäre. Weil man halt natürlich, oder ich zumindest, also ich bin jetzt niemand, der irgendwie Angst hat, Händchen zu halten in der Stadt oder so. Aber ich habe auch schon schlechte Erfahrungen dabei gemacht. Dass mir zum Beispiel jemand ein rohes Steak serviert, also nicht ein Steak, sondern eine rohe Hähnchenbrust serviert hat, um mir klarzumachen, dass ich sein Restaurant zu verlassen habe. Und natürlich weißt du es halt, zumindest aus dem Grund, dass du halt queer bist, dir das auf einer queeren Kreuzfahrt oder einer queeren Party halt so nicht passieren wird.
Mm.
Ne? Also du musst dir um diese Sachen keine Sorgen machen.
Mm. Das stimmt schon. Aber du hast auch gesagt, du nimmst das eigentlich nur wahr in einem Dating-Kontext. Jetzt, wenn du so auf dein Leben gerade guckst.
In einem Dating-Kontext oder in einem Kontext, wo man halt zusammen ist und das auch irgendwie halt frei zeigen möchte.
Mhm. Vor anderen Queers.
Vor anderen Menschen einfach.
Aber schon vor anderen Queers, sonst wird sie auf irgendeine andere Party gehen, zusammen und es zeigen.
Ich weiß nicht, ob das so bewusst geworden ist, aber ich meine vor anderen Menschen. Und ich weiß halt, dass wenn ich halt auf einer queeren Veranstaltung bin, das, was ich zeige, für diese Menschen höchstwahrscheinlich in Ordnung ist. Ich kann mir dessen aber halt auf einer Veranstaltung, die nicht speziell für queere Menschen beworben wurde, halt nicht sicher sein.
Mhm.
Das meine ich damit.
Mhm. Also würdest du schon sagen, dass da eine gewisse Risikoabwägung, dass du eine machen würdest, ob du jetzt auf eine queere Party gehst oder auf eine ganz gewöhnliche, hetero geprägte Party gehst, inwiefern du erkennbar wirst als queer?
Ich weiß nicht, ob ich unbedingt eine Kalkulation machen würde, aber ich würde mir oder wenn ich halt auf einem Date oder halt auch so mit einer Frau auf einer nicht queeren Party war, dann und du hast das und man hat sich irgendwie offen gezeigt. Es gab halt eigentlich nie einen Moment, in dem man nicht von irgendwem angesprochen wurde. Sei es positiv oder negativ, aber irgendwie ist das immer bemerkt worden. Vielleicht geht's halt darum halt in der Masse ein bisschen unterzugehen, verstehst mhm. du?
Ja, das wäre natürlich dann schon wieder die queeren Räume als Safe Space. Dass ja, man ja, da genau. eben auch mal einfach
genau,
ein bisschen untergehen kann.
Genau, das darauf
hinaus, ja. Mhm. Ja, ja, und ich kann auch verstehen, dass man deswegen auch eine queere Themenkreuzfahrt annimmt tatsächlich. ne? Dass man sich da ein bisschen lockerer fühlt und vielleicht weniger darüber nachdenkt, ob man jetzt heute händchenhaltend über Deck läuft oder nicht.
Ja.
Als sonst vielleicht, ja. Ja, kann ich schon verstehen. Aber gleichzeitig ist es ja schon so ein bisschen auch ja, halt die Sache mit der Sichtbarkeit, weil eigentlich muss man die ja auch gerade in den Spaces, die jetzt noch nicht dafür geschaffen sind, auch haben. So, sonst ist es ja eine Art Rückzug und dann ist es nicht mehr, also klar, dann ist es innerhalb deines Kreises vielleicht Sichtbarkeit und du in deinem Leben und du, ne, aber wenn du das nicht in der gewöhnlichen Welt auch machen kannst, dann ist es ja wieder keine Sichtbarkeit.
Es ist halt, wenn du deine eigenen Spaces schaffst, dann wirst du halt natürlich von der allgemeinen Bevölkerung, sage ich mal, halt als ein monolithischer Block wahrgenommen, wo alle gleich sind, wo alle dieselbe Meinung haben, wo alle dieselbe politische Orientierung haben und so weiter und so fort. Und darüber haben wir uns ja auch schon mal irgendwie unterhalten, dass das ja nicht der Fall ist. Ne? Also wir sind ja alle noch individuelle Menschen mit, die vollkommen unterschiedlich sind. Und ich glaube, eine Gefahr, die halt eben darin besteht, wenn man halt eben diese Spaces schafft und ansonsten halt Probleme hat, als Community sich sonst sichtbar zu machen. Und das ja auch, finde ich, zu Recht, wenn wir uns anschauen, dass es halt eben Angriffe gibt, dann läuft man trotzdem in die Gefahr, dass man halt eben dieser monolithische Block so ein bisschen ist. Für die anderen. Mhm. Wenn du so willst. Mhm.
Ja, schwierig, ne? Du brauchst deine eigenen Spaces, aber gleichzeitig könnte es auch eine Art Abgrenzung wiederum sein.
Ja.
Ja, letztendlich muss man das dann immer wieder aufbrechen. So, dass man eben nicht sich alle individualisieren und voneinander abgrenzen, weil wenn wir eine Offenheit wollen, dann müssen wir doch immer wieder auch rausgehen und immer wieder uns dem auch stellen. Auch der Möglichkeit, dass wir vielleicht dann irgendwie doch mal auf Gegenwind stoßen. Gehst du zu CSDs?
Ich war bei 3 mittlerweile.
Mhm. Und, was hältst du von CSDs?
Also die, auf denen ich war, fand ich gut. Ich fand das eine gute Mischung aus Menschen aus der Community und Menschen, die halt irgendwie politisch aktiv sind und Menschen, die halt sich in Vereinen organisieren. Und das wird jetzt vielleicht manchen nicht gefallen, aber ich finde es auch wichtig, dass auch Unternehmen sich auf diesen Events halt irgendwie zeigen. Also auch wenn das für manche in der Community halt irgendwie ein Problem ist, ne, weil das halt so eine Kommerzialisierung des Ganzen ist.
Boah, aber ist das so? Ich habe eher das Gefühl, dass alle sich jetzt auch aufregen, dass viele eben jetzt eher sich wieder zurückziehen jetzt und dann nicht mehr so vielleicht auch ein bisschen aufgesetzt supportive waren, aber
ja, genau, also zum Beispiel ja in den USA ist das ja definitiv irgendwie ein Trend und ich klar, Unternehmen gehen immer dahin, wo halt irgendwie die Machtstrukturen sind, aber eben wenn sie halt eben zu diesen Events gehen, dann gibt es einem halt ja auch eine gewisse Macht und deswegen finde ich das schon irgendwie wichtig, weil Unternehmen eben so mächtig sind in unserer Gesellschaft. Und das kann man jetzt, ne, also hier, wir leben im Spätkapitalismus, der Kapitalismus kacke. Ja, klar, aber man muss halt irgendwie mit den Karten spielen, die einem ausgeteilt wurden. Mhm. Finde ich halt. Und grundsätzlich sind das ja immer sehr lustige Events. Also ich hatte halt auf allen irgendwie meinen Spaß, sag ich mal.
Und, denkst du, es ist wichtig, dass wir CSDs haben?
Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass die Leute sich daran erinnern, dass es uns gibt, ja.
Schon, also denkst du, weil ich meine, auch so aus den anderen Richtungen, aus den rechten Richtungen kommt ja auch manchmal so dieses, ja, ich renne ja auch nicht mit einer Hetero-Flagge rum und muss jetzt allen zeigen, dass es mich gibt irgendwie.
Ist das eine Hetero-Flagge?
Ja, aber weiß ich nicht.
Moment.
Aber das ist ja immer dieses, ihr macht euch ja irgendwie besonders damit, statt euch einfach einzugliedern in, wie es halt das normale Leben ist.
Also ich glaube, ich muss mir das von Leuten, die halt mit Deutschlandflaggen irgendwo auf irgendwelchen anderen Demos rumrennen, weiß ich nicht, ihre Hautfarbe zu huldigen, mir das, glaube ich, nicht sagen lassen.
Ja.
Also das erstmal als erstes. Und ich glaube, dass vor allem in den rechten Kreisen viele halt der Meinung sind, ja, also wir werden halt nicht verfolgt und wir werden nicht festgenommen und jetzt.
Das muss ja reichen.
Das muss reichen. Ja, genau. Und das ist halt so, ja, das muss reichen. Mhm. So, dass das der Fall ist. Aber du bist ja trotzdem ganz vielen anderen weniger sichtbaren Sachen halt irgendwie ausgesetzt oder Diskriminierung ausgesetzt, die halt nicht so bewusst sind. Und sei es halt eben, dass niemand davon ausgeht, wenn er irgendwen kennenlernt, dass der halt irgendwie zur queeren Community gehören könnte, sondern du gehst halt erstmal davon aus, dass diese Person cis und hetero ist.
Ja, ich denke auch, dass das immer noch das vorwiegende Denkmuster ist.
Ja.
Bei der Gen Z vielleicht wird es ein bisschen weniger. Hört man so, kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen, aber das ist so das, was man so sich sagt, dass die alle immer open-minded mehr sind.
Ja, aber ich glaube, dass so diese automatischen Denkweisen trotzdem in uns allen halt irgendwie verankert sind. Und wenn du halt natürlich gar keine Sichtbarkeit hast, dann ist es auch nicht unbedingt bewusst. Also es wird dir ja nicht bewusst, ne? Also das ist ja sowieso eine Kriegsführung, die, ich sag mal, jetzt in gewissen osteuropäischen Staaten, sei es Polen oder Ungarn, gefahren wird, indem du einfach sagst, hier gibt es keine Homosexuellen. Also das ist einfach eine Krankheit, die wir hier einfach ausgerottet haben. Und es ist nicht verboten, ne? Weil das wäre auch mit diesen Verfassungen ja nicht vereinbar, sondern das gibt es hier einfach gar nicht. Ja, und wenn du natürlich eine, dann halt natürlich diese Sichtbarkeit komplett einstampfst, dann ist das halt natürlich auch eine Möglichkeit, halt eben gegen diese Menschen oder gegen uns vorzugehen.
Schlimm, ja. Aber allein, dass das passiert heutzutage hier in Europa, so allein, dass sowas vorkommt, zeigt ja irgendwie auch, dass wir absolut noch lange nicht am Ende sind, Sichtbarkeit zeigen zu müssen, jetzt erst rechtmäßig. Wenn man anfängt, das wieder einstampfen zu wollen, ist das doch umso mehr ein Zeichen dafür, dass man sich dagegen irgendwie wehren muss. So.
Ja.
Wie viel Sichtbarkeit schulden wir einander?
Schwere Frage.
Ja, schon, ne?
Also, aber was genau meinst du? Also wenn ich jetzt sehe, dass ein schwules Pärchen vor meinen Augen verprügelt wird, muss ich mich jetzt da reinwerfen? Oder
ja, was? Das wäre ja nicht unbedingt Sichtbarkeit. Das wäre auch vielleicht einfach, also vielleicht solltest du schon irgendwie dann Polizei
ja,
rufen
also,
oder so.
Nein, das ist jetzt mein, also das ist ja durchaus eine Frage, die man sich stellen kann. Ich kann ja jetzt einfach mal eine sehr persönliche Story erzählen. Und zwar war ich komme aus Oldenburg und an dem Tag war ich, da war CSD in Oldenburg, das war letztes Jahr und ich war meine Eltern besuchen und ich stand beim Rewe an der Kasse und hinter mir stand ein Typ mit seinem Kumpel und fing an, sehr homophobe Dinge von sich zu geben, wie sowas wie, wenn Björn Höcke erstmal an der Macht ist, dann wird es sowas hier nicht mehr geben. Und kann mir niemand erzählen, dass es normal ist, wenn man Hundemasken trägt und so weiter und so fort. Und das waren jetzt noch die harmlosen Sachen. Ich möchte das hier jetzt nicht in deinem Podcast noch weiter breitreten. Ich konnte halt sehen, dass der Typ vor mir, so ein junger Kerl, sich halt umdrehte und sichtlich beunruhigt war, aber sich nicht traute, etwas zu sagen. Und ich war auch erstarrt. Ich habe mich auch nicht getraut, irgendwas zu sagen. Und es beschäftigt mich bis heute, hätte ich irgendwas sagen sollen. Aber was wäre dann passiert? Ich meine, ich stand direkt neben diesem Typen. Hätte ich mich jetzt outen sollen? Hätte ich da irgendwas dagegen sagen sollen? Aber es hat sehr viele Menschen in diesem Moment an dieser Kasse beschäftigt, weil sich sehr viele Leute halt irgendwie umgedreht haben und sich nicht getraut haben, etwas dagegen zu sagen. Und das war halt irgendwie schwierig in diesem Moment.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, dass ich in solchen Momenten auch wahrscheinlich nichts sagen würde, weil ich dann so Angst hätte, was dann darauf folgt. So. Mhm. Und oftmals sind ja diese Leute, die sich da so hinstellen und sowas sagen, auch gar nicht unbedingt die Leute, mit denen man überhaupt reden kann.
So, ja.
Ne? Und wenn man anfängt, da in die Diskussion zu gehen, dann wird es nachher nur ein noch größeres Fiasko. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch absolut unbefriedigend, wenn man so einen Mist so stehen lassen muss.
Irgendwie. Ja. Aber ich glaube, wenn in diesem Moment eine Person sich getraut hätte, und ich meine damit auch mich, ich meine nicht nur alle anderen, ich meine auch mich, etwas zu sagen. Ich glaube schon, dass die meisten Menschen in diesem Moment mit eingestimmt hätten.
Hm. Ja, gut, aber das muss man immer wieder dann abwägen, ne, in dem Moment. Also vielleicht wäre das jetzt an der Kasse in so einem Supermarkt mehrere Menschen sogar noch eher möglich, aber in anderen Situationen, wo du vielleicht weniger Support um dich rum hast,
ja, was
weniger,
machst du dann?
Ja, dann ist es vielleicht einfach nur dumm, wenn du da drauf gehst und dich da, ne? Weil du weißt ja nicht, wozu dein Gegenüber so bereit ist. Also, und wenn man sowas sagt, dann möchte man ja schon provozieren, oder? Dann möchte man ja irgendwie schon.
Ja, ja, es war halt auch irgendwie klar, dass der Kerl halt provozieren wollte. Also er hat auch extra laut geredet.
Ja.
Und man hat an seinem Kumpel gesehen, dass dem das auch sogar unangenehm war. Und er sagt, boah, jetzt kannst du mal mit aufhören. Und ja, aber es war halt einfach irgendwie eine Situation, die mir halt echt im Kopf geblieben ist und ich mich gefragt habe, okay, also.
Mm.
wie geht man damit um?
Aber das geht ja mehr schon in Richtung Zivilcourage.
Das geht definitiv in diese Richtung, ja.
Als nur Sichtbarkeit zu zeigen irgendwie.
Aber hängt das nicht irgendwie zusammen?
Irgendwie hängt es auch zusammen, ja. Aber jetzt zum Beispiel nur im Alltag, wirklich in ganz alltäglichen Situationen. Wie sehr gibst du dich als queere Person zu erkennen?
Wenig.
Ich auch, wenig, wirklich.
Also es tut mir leid, aber echt wenig. Also ich habe, also bei der Arbeit probiere ich das ganz zu vermeiden, weil ich bei der Arbeit schon mal sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht habe.
Inwiefern?
Ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt, aber dass ich mal einen Job nicht bekommen habe, weil ein Vorgesetzter etwas gegen Frauen, die auf Frauen stehen, hatte.
Wirklich?
Ja.
Darf man doch eigentlich gar nicht.
Deswegen kam auch der Betriebsrat zu mir und hat nach Beweisen dafür gesucht, weil das schon so häufig vorgekommen war bei diesem speziellen Vorgesetzten.
Ja, krass.
Also gehe ich mal stark davon aus, ne? Deswegen, also ich würde das jetzt hier auch nicht, ne? Also kann ja auch falsch sein, aber ich gehe mal davon aus, wenn der Betriebsrat schon hinter dir her ist, dann ist wahrscheinlich irgendwas vielleicht an den Vorwürfen dran und sei es ein bewusster oder unbewusster Bias, den du da halt irgendwie in dir trägst, ne? Deswegen, also ich probiere das bei der Arbeit halt komplett zu vermeiden. Also klar, wenn ich jetzt Kollegen seit Ewigkeiten kenne, dann wissen die das natürlich, aber ich probiere das schon zu vermeiden. Ich merke das schon.
Ja, vielleicht ist Arbeit auch nicht so unbedingt der Kontext, wo man das jetzt unbedingt reinbringen muss, ne? Also, aber würdest du mal jetzt im Alltag irgendwie mit Regenbogensocken rumlaufen oder also irgendwie diese kleinen Zeichen der Solidarität oder eben auch der Sichtbarkeit, die man so setzen kann?
Also ich würde es tun, aber ich habe nichts
dagegen. Aber du tust es nicht.
Du tust es nicht, nein. Also ich habe nichts dagegen, es zu tun, aber ich habe jetzt mir nicht speziell etwas gekauft in Regenbogenfarben oder so.
Ich habe solche Sachen, aber die ziehe ich dann nur an, wenn ich zu einer queeren Veranstaltung gehe. Also sei es jetzt ein CSD oder irgendwas, wo ich weiß, das ist jetzt hier auch Phase gerade. So. Aber so ganz normal zum Einkaufen oder so, nö.
Nee, ich glaube, da hätte ich jetzt nicht irgendwie Angst, das zu machen. Und es kann halt einfach daran liegen, dass ich aus diesem Uni-Kontext komme und da halt irgendwie in diesem Bereich arbeite und das an der Uni halt auch so etwas so sehr Prävalentes ist, was halt auch viele, die gar nicht unbedingt, die einfach nur die Community supporten halt machen.
Allies.
Ja.
Mhm. Was ja auch cool ist. Ich hatte gerade irgendeinen Gedanken und habe ihn vergessen. Nee, jetzt weiß ich wieder. Und zwar dieses Ding, dass man es mir auch nicht sofort ansieht. Und das wirst du auch haben. Das empfinde ich manchmal auch als Luxus irgendwie oder als Segen. Weil ich irgendwie weiß, ich kann hier auch unter Radar fliegen. Und ich werde nicht auffallen. Können sicherlich nicht alle Queers so. Weil manchen sieht man es irgendwie eher an oder wie auch immer. Ne?
Also ja, weil sie so typisch
oder ja, genau. Ja. Und manchmal finde ich es schon einfach gut, dass ich mich so ein bisschen dahinter verstecken kann, dass ich einfach heteronormativ gelesen werde. So, weißt du?
Ja, wobei du natürlich dann dadurch dieses Problem hast, dass wenn Männer dich natürlich heteronormativ lesen.
Das ist dann auch doof, ja.
Das ist auch immer sehr unangenehm.
Genau, das ist die Kehrseite der Medaille, aber es ist halt auch irgendwie eine Art von Schutz, die man haben kann.
Ja.
So, weil man irgendwie nicht auffällt einfach. Und sobald man auffällt, ist man gefährdeter. So. Es ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Zwischen irgendwie diesem Luxus oder diesem Selbstschutz mal halt nicht sichtbar zu sein und einfach in der Masse irgendwie zu verschwinden und gleichzeitig aber dadurch auch nicht zu der Sichtbarkeit beizutragen.
Ja,
ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, aber wahrscheinlich kommen wir da auch nicht raus, weil oder? Also, wenn jetzt ja nicht anfangen, ab morgen jetzt nur noch in Regenbogensachen rumzurennen.
Ja, wobei meine Schwester mir mal erzählt hat, meine Schwester ist sehr viel jünger als ich, dass als ihre beste Freundin, glaube ich, angefangen hat, ihr Studium zu machen, sie halt mit den ESCs, ja, so dieses typische, und wer bist du und wo kommst du her? Und da in der Gruppe ein Typ war, der sehr offen gefragt hat, ob sie auf Männer oder Frauen oder auf beides steht. Und der Freundin war das damals zu viel, was ich auch verstehen kann. Aber ist natürlich halt eine Möglichkeit, die man theoretisch hätte, um dem vorzubeugen natürlich. Und
aber da geht's
so
ja
als, normale Fragen mit, wie alt bist du, wo kommst du her?
Ja, aber wollen wir das?
Also, nee, das ist also es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, ne?
Nee.
Aber damit könntest du natürlich dieses Problem sehr schnell lösen.
Das stimmt, aber irgendwie geht das dann schon wieder zu sehr in so eine Art Privatsphäre, was ja irgendwie auch interessant ist, weil einerseits möchte man wahrgenommen werden, dann als Frau, die auf Frauen steht zum Beispiel. Andererseits möchtest du es irgendwie halt ja auch nicht, weil es doch nicht alle zu interessieren hat, weißt du?
Ja, das ist das Problem, dass durch Queersein sehr tief ins Privatleben reingeht. Und wie viel deines Privatlebens möchtest du im öffentlichen Diskurs haben? Und
total.
Und das abzuwägen, wie viel davon ist öffentlich und wie viel davon ist eigentlich privat.
Ist das nicht total der schwierige Konflikt, dass man durch Queerness eben so direkt, obwohl es eigentlich eine sehr private Sache geht und auch viele komische rechte Leute verargumentieren ja auch, Sexualität ist Privatsache, ja, und deswegen wird das alles klein gehalten, ne? Aber man wird ja direkt irgendwie dadurch immer in so eine politische Richtung auch geschoben, dass man das, was eigentlich privat ist, gleichzeitig aber auch
öffentlich zeigen.
Ja.
Ja.
Es ist irgendwie ein Dilemma, würde ich sagen.
Ja, ist es.
Es gibt da jetzt nicht so.
Es fühlt sich nicht so an, als gäbe es da ein richtig oder ein falsch.
Nee, genau.
Und man hat auch immer das Gefühl, wenn man sich für eine oder andere Sache ausspricht, dass man in Wespennester sticht, in die man gar nicht stechen wollte.
Ich wollte noch die Persönlichkeit Alice Weidel ansprechen, weil...
Ah, meine Lieblingspolitikerin.
Ja, oder? Weil die ja auch für mich so ein wandelndes Paradox ist. Paradoxon. Paradoxon?
Oder? Paradoxon.
Ja. Whatever. Weil von ihr stammt ja auch dieses berühmte Zitat, ich bin nicht queer, ich bin nur mit einer Frau verheiratet. So. Was für eine Form von Sichtbarkeit ist das? Ich meine, man kann ja schon sagen, okay, die verheimlicht das jetzt nicht, dass sie mit einer Frau zusammen ist. Gleichzeitig will die aber eine klare Abtrennung haben, zur queeren Community gezählt zu werden.
Soweit ich das verstehe, nach meinem Verständnis. Ist es so, dass Queerness eine politische Konnotation hat.
Mm.
Und diese politische Konnotation hat eher eine politisch linke Konnotation. Weil das eben aus, also queer oder queeren als Verb bedeutet, dass Dinge oder dass Menschen in dem Fall halt nicht in irgendwie bestimmte Kategorien passen. Und dass man halt Dinge aus diesen Kategoriegefängnissen, denen wir sie halt irgendwie denken, halt irgendwie herausholen. Ne? Dass halt zum Beispiel Geschlecht zwar binär sein kann, aber es ist gleichzeitig halt eben auf einem Spektrum. Ne? Mhm. Also einerseits reden wir über Männer und Frauen und, ne, und halt wenn wir über Femizide reden, dann gibt's das, dann denkst du in diesem binären Kontext, aber trotzdem ist dir halt gleichzeitig klar, dass Geschlecht halt irgendwie auf einem Spektrum funktioniert und das ist aber gleichzeitig beides wahr und du kannst das irgendwie nicht closen und irgendwie dadurch ist halt irgendwie dieses gesamte Konzept so ein bisschen queered, sage ich mal. Ne? Mhm. Also dass es halt nicht kategorisierbar ist in gewisser Weise. Und ich sag mal, linke politische Bewegungen hatten schon immer, ne, während rechte politische Bewegungen oder konservative politische Bewegungen halt Dinge sehr gerne in bestimmte Kategorien packen und da sind sie dann fest und dann ist das alles klar und so ist das. Zeichnet sich, glaube ich, linke Politik eher darüber aus, dass sie fluider ist in gewisser Weise, ne? Also mehr Bewegung erlaubt und weniger fest ist. Und dadurch der Begriff der Queerness halt definitiv eine politische Konnotation hat und ich weiß jetzt nicht, inwiefern der für Menschen in der Community halt definitiv politisch ist oder definitiv nicht politisch ist. Ich möchte mich in diese Diskussion auch ehrlich gesagt nicht
reinbegeben. Das wird, glaube ich, total unterschiedlich wahrgenommen.
Ich glaube, das wird unterschiedlich wahrgenommen, genau. Ich glaube aber, dass ein Mensch wie Alice Weidel diesen Begriff Leben die sehr politisch wahrnimmt. Und sie ist ja nun mal definitiv auf der anderen Seite des Politischen. Und die Frage wäre natürlich, wie hätte sie reagiert, wenn man gesagt hätte, sie sei lesbisch? Ob sie dann auch immer gesagt hätte, nein, ich bin nicht lesbisch, bin nur mit einer Frau verheiratet?
Hm.
Oder ob sie diesen Begriff zum Beispiel für sich akzeptiert hätte?
Mhm.
Ich glaube, dass sie in dem Fall diesen Begriff aus dieser politischen Richtung halt irgendwie abgelehnt hat.
Um sich da abzugrenzen.
Als, und ich meine, wir haben auch so ein bisschen über Peter Thiel ja zum Beispiel eben geredet und es gibt nun mal Menschen, die, ich sag mal, zu unserer Community im weiteren Sinne gehören, die aber diese Community irgendwie ablehnen.
Ja, nicht repräsentieren wollen.
Nicht repräsentieren wollen und definitiv nicht so, wie sie öffentlich repräsentiert sind, repräsentieren wollen.
Mm.
Und
ich habe ja bei denen so ein bisschen das Gefühl, dass das wie so ein Pick-me-Girl-Verhalten sein könnte.
Genau, und ich habe auch das Gefühl, das ist so ein bisschen so wie du halt ja auch Frauen hast, die ja irgendwie das Patriarchat unterstützen, weil sie dann davon profitieren gerade. Ne? Also wenn du stehst halt immer noch unter, ich sag mal, den Männern, aber du stehst halt über diesen Frauen mit ihren, die halt irgendwie feministisch sind. Du erbiederst dich halt quasi den gesellschaftlichen Strukturen, die ja gerade prävalent sind und die gerade mächtig sind. Ne? Und dadurch ergatterst du ja selber Macht. Ne? Dadurch wirst du halt irgendwie akzeptiert von den Leuten, die halt ablehnen und biederst dich denn quasi an und dadurch erhältst du selber Macht. Ne? Und das ist halt so dieses so, dieser Ausdruck, dieser englische von Leopards Ate My Face, ne? Kennst du ihn nicht?
Nee.
das ist halt irgendwie so ein Meme oder Ausdruck, der gerne benutzt wird, wenn beispielsweise eine Frau halt irgendwie diesen ganzen jetzt in den USA gab es ja zum Beispiel Leute, die halt irgendwie aus diesem Hispanic-Bereich kommen, ne, und dann halt aber für Trump gevotet haben, ne, weil sie dachten, ich selber werde ja nicht von der ICE halt irgendwie verschleppt und so weiter, weil ich gehöre ja zu den guten Ausländern sozusagen, ne. Und dann plötzlich haben sie sich umgedreht und die ICE stand doch bei ihnen vor der Tür und hat ihnen halt irgendwie alles weggenommen. Und das ist dann halt eben das typische Leopards Ate My Face.
Mhm.
Ne? Also ich habe mich mit den Leoparden zusammengetan und habe mich darüber gewundert, dass sie mein Gesicht gefressen haben. Und ich glaube, dass die Leute wie Alice Weidel irgendwann sich auch nochmal umdrehen werden und sich wundern werden, dass die Leoparden ihr Gesicht gefressen haben.
Ja, die Befürchtung habe ich auch und denke immer, wie kann man denn so naiv irgendwie sein? Aber gut. Ja, andere Leute, andere Vorstellungen von ihrem Leben, andere Vorstellungen von, was erstrebenswert ist. Mhm. Ja, was sagen wir denn jetzt zur Sichtbarkeit?
Wie, was sagen wir dazu?
Ja, was ist denn jetzt unser Fazit, nachdem wir jetzt so ein bisschen hin und her überlegt haben, was wie viel Sichtbarkeit wir im Alltag wirklich zeigen, wie sehr wir das einander auch schulden oder nicht und was wir von CSDs und Safe Spaces und repräsentativen Veranstaltungen halten. Also wenn man das so ein bisschen jetzt runterbrechen will, glaube ich schon, dass wir dahin kämen zu sagen, Sichtbarkeit muss schon auch eine freiwillige Sache bleiben, weil man natürlich schon auch je nach Kontext so ein bisschen guckt und abwägen darf. Oder? Sichtbarkeit ist kein Zwang.
Ein Zwang ist das definitiv nicht. Also nicht in meinen Augen, weil ich finde nicht, dass man Menschen zu irgendwas zwingen sollte oder zwingen kann grundsätzlich. Weil sobald man sie aufhört, dazu zu zwingen, werden sie einem in den Rücken fallen. Und das ist ja völlig zu Recht.
Gut, wir sind generell gegen Zwingen. Aber ich meine halt so von wegen, wir als queere Personen selbst können wir halt auch von niemandem verlangen, dass sie sich zeigen. So.
Nein, genauso wie du ja nie jemanden gegen seinen Willen outen würdest.
Ja.
Na, also das ist, ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass wir eben in diesem Dilemma, was wir, glaube ich, gerade ja sehr klar ausgearbeitet haben, gefangen sind von an sich ist etwas sehr Privates Teil der öffentlichen Diskussion. Und wie viel meines Privaten möchte ich eigentlich öffentlich ausdiskutieren? Und wie viel schulde ich eigentlich den anderen Menschen, die ein ähnliches Schicksal wie ich teilen, Dinge, die ich vielleicht gar nicht unbedingt gerne öffentlich ausdiskutieren würde, öffentlich auszudiskutieren, um uns allen mehr Sichtbarkeit zu verlangen, zu verleihen. Ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Also ich finde es absolut nicht einfach.
Nee.
Und ich glaube, dass das niemand einfach findet.
Ja.
Für sich. Und ja.
Ja, und ich finde es auch legitim, eben auch mal zu sagen, wo du ja auch meintest, dass man einfach auch mal nicht politisch sein möchte, sondern jetzt zum Beispiel in so einer Urlaubssituation vielleicht auch einfach nur seinen Urlaub wahrnehmen möchte, ja, ohne jetzt noch irgendwie das queere Fähnchen dann zu schwingen. So, und dass das halt schon eine freiwillige Sache ist und dass das ja auch völlig okay ist. Wir haben ja auch festgestellt, dass wir im Alltag auch unter Radar fliegen und nicht die ganze Zeit sichtbar sind, ne? Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir die Zeichen der Zeit auch so ein bisschen erkennen sollten. Und wenn wir so das Gefühl bekommen, dass wir in so einen Backlash reinlaufen, der im Worst Case dazu führt, dass einige hart erkämpfte Rechte oder so irgendwann wieder rückwärts gedreht werden, dass wir dann schon so ein bisschen gucken sollten, ob wir nicht doch sichtbar werden oder mehr sichtbar werden als vorher vielleicht.
Die Frage ist aber natürlich, und jetzt bin ich natürlich ein bisschen gemein zu dir, ist das dann die Sichtbarkeit, dass ich zu einer Lesung gehe, oder ist es die Sichtbarkeit, dass ich auf die Straße gehe und für meine Rechte?
Ja, natürlich, das ist ein kompletter Unterschied. Das möchte ich auch gar nicht gleichsetzen. Ne? Das war jetzt nur der Aufhänger für diese Folge. Aber es ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob du zu meiner Lesung kommst oder ob du demonstrieren gehst und wirklich aktiv für irgendwelche Rechte kämpfen gehst. Das jetzt mit den Lesungen ist natürlich einfach, ja, wäre für mich persönlich halt schön gewesen, wenn da ein paar mehr Lesben gesessen hätten. Ich meine, das sind lesbische Love Stories, Leute, die habe ich für euch geschrieben. Aber das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Also Sichtbarkeit ist freiwillig. Sichtbarkeit muss aber auch nicht immer laut sein. Ich glaube, man kann ja auch im kleinen Kreis dann sichtbar sein, zum Beispiel.
Ja.
Oder einfach durch Unterstützung. Ne? Auch gibt auch eine stille, leise Form der Sichtbarkeit. Sichtbarkeit darf freiwillig bleiben, aber Solidarität ist gefragt.
Ja.
Macht schon Sinn, oder? Eine Sache, die ich auch tatsächlich auf dem Schiff ein paar Mal gesagt habe, dann in verschiedenen Formaten da, ist, dass Sichtbarkeit keine Sache ist, die man einmal erreicht und dann hat man sie für immer. Sondern das ist eine Sache, die man immer wieder bestätigen muss. Ähnlich ein bisschen wie mit dem Coming Out. Das ist ja auch nicht die eine Sache, die hast du einmal und dann hast du es
immer. Nein, das erste Coming Out, dann nachdem fragt dich jeder, aber an sich ist jedes Mal wieder das Coming Out. Und dann sind wir halt eigentlich wieder bei Sichtbarkeit, ne? Weil du bist natürlich erst sichtbar, wenn du dein Coming Out wieder hattest quasi, sei es bei der Arbeit, hatten wir, ne? Und,
ja.
Und dann ist es halt wieder ein Abwägen, ne? Also
ja, klar.
Bin ich sichtbar oder bin ich nicht sichtbar, ne? Oder finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich gerade hier unterm Radar fliege und mir diese Gedanken nicht machen muss.
Ja. Und wie gesagt, es ist auch völlig okay, aber ich glaube, man darf sich auch jetzt nicht nur zurückziehen dann. Dann wird es auch wieder schwierig.
Ja.
Also, wenn es die nächsten queeren Themenkreuzfahrten gibt, dann lade ich alle herzlich ein, dahin zu kommen und diesen Safe Space auch wahrzunehmen.
Du hast den Podcast nur gemacht, um jetzt alle zu deiner Lesung einzuladen.
Leute, kommt zu meinen Lesungen. Ja, natürlich würde ich mich immer freuen, wenn Leute zu meinen Lesungen kommen, aber auch andere Leute freuen sich, wenn ihr zu deren Lesungen kommt, ob jetzt auf einer Kreuzfahrt oder irgendwo anders. Manchmal kann das ja auch schon ein kleiner Schritt sein für Sichtbarkeit. Das ist jetzt nicht das große politische Statement, ne? Das wird jetzt vielleicht nicht die große Veränderung machen, aber indem wir auch kleine queere Orte stärken, so, oder auch die kleinen queeren Veranstaltungen, ist das ja auch schon.
Aber du kannst dich natürlich auch fragen, ab, wenn jetzt die ganzen queeren Menschen gar nicht zu deinen Lesungen gekommen sind, sondern es waren halt vor allem Heterosexuelle.
Dann habe ich auch was für Sichtbarkeit
getan. Dann hast du etwas sehr Großes für Sichtbarkeit getan. Und zwar eigentlich bei der Zielgruppe, die das viel mehr braucht als die Menschen, die queer sind.
Das ist tatsächlich ein guter Gedanke. Und in Sachen Sichtbarkeit hast du wahrscheinlich sogar recht. Aber was den Verkauf meiner Bücher angeht, das nicht so viel gebracht.
Siehst du, es geht dir doch nur um Kapital und da sind wir wieder Spätkapitalismus, Leute. Sorry.
Ja, nee, ich geb's zu. Ja, aber ist doch schön. Hey, cool. Also in Sachen Sichtbarkeit war das gut. Ja, liebe Tanja, danke für dieses Gespräch. Ich denke, wir haben das durchaus von mehreren Seiten jetzt beleuchten können. Und ja, wir plädieren für freiwillige Sichtbarkeit, aber durchaus Solidarität. Oder?
Wenn es reicht. Wir sind auch bereit, uns andere Meinungen anzuhören.
Natürlich, natürlich. Schreibt mir gerne. Frau Verliebt auf Instagram, ihr wisst Bescheid. Und Tanja, sage ich dann Bescheid, was ihr geschrieben habt.
Ja, welcher Shitstorm da über uns gegangen ist.
Ja, dann vielen lieben Dank, liebe Tanja, und bis bald.